Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung will nun doch bis 2022 aus der Atomenergie aussteigen, also in gut 10 Jahren. Sie kehrt damit im Wesentlichen zum Zeitplan der früheren rot-grünen Regierung zurück. Im vorigen Herbst hatte die Koalition noch beschlossen, die Atomkraftwerke im Schnitt 12 Jahre länger laufen zu lassen. Das nimmt sie nun unter dem Eindruck der Reaktorkatastrophe in Japan zurück.
Sie haben lange verhandelt, die Nacht war kurz. Doch nun ist klar, 7 Monate nach der Laufzeitverlängerung kehrt die Koalition zurück zum rot-grünen Atomkonsens. Der Unterschied? Schwarz-Gelb will ein fixes Enddatum.
Wir werden schrittweise bis Ende 2022 vollständig auf die Kernenergie verzichten. Und dieser Weg ist für Deutschland eine große Herausforderung. Aber er bedeutet vor allen Dingen auch riesige Chancen für künftige Generationen.
Der Zeitplan für den Ausstieg ist gestaffelt. Die 8 bereits abgeschalteten Meiler bleiben vom Netz. Weitere 6 laufen maximal bis 2021. Die 3 jüngsten AKW, Isar 2, Neckar-Westheim 2 und Emsland, werden spätestens 2022 stillgelegt. Auf Wunsch der FDP soll einer der schon abgeschalteten Meiler als Notfallreserve dienen. Maximal 2 Jahre, aber keine Hintertür für einen Wiedereinstieg, betont die Kanzlerin ausdrücklich. Der Erfolg des Umstiegs soll regelmäßig geprüft werden.
Schafft man es, entsprechend Ersatzinvestitionen zu leisten im Bereich Kraftwerksneubau? Wie schnell sind wir beim Netzausbau? All das wird eine Rolle spielen, jährlich überprüft werden und jährlich berichtet und auch im Deutschen Bundestag dann zu diskutieren sein.
Am Morgen hatte die Ethikkommission ihren Bericht übergeben. Sie empfiehlt die rückholbare Lagerung des Atommülls und eine bundesweite Endlagersuche. Bisher hatte sich die CSU dagegen gewehrt. Auch hier Kehrtwende.
Wir haben vereinbart, dass Gorleben zu Ende untersucht wird, dass wir aber die geologischen Formationen in Deutschland in allgemeiner Form auf ihre Eignung noch einmal untersuchen.
Die Zeit drängt. Schon am kommenden Montag soll die Energiewende im Kabinett verabschiedet werden.
Die Opposition signalisierte Zustimmung zu den Ausstiegsplänen. SPD und Grüne stellen dafür aber Bedingungen und sehen noch einige Fragen offen. Die Linkspartei fordert einen noch schnelleren Ausstieg. Auch Umweltverbände reagierten enttäuscht. Vertreter der Industrie warnten dagegen vor Stromengpässen. Zufrieden äußerten sich Unternehmen, die Technik für erneuerbare Energien entwickeln.
Für SPD-Chef Gabriel ist es ein Tag der Genugtuung. Noch vor Monaten seien die rot-grünen Ausstiegspläne verhöhnt und verlacht worden. Jetzt müsse die Bundesregierung den Ausstieg akzeptieren. Er vermisse jedoch besonders eine Steuerung des Prozesses.
Wie sichern wir eigentlich, dass es genug Wettbewerb gibt, dass die Strompreise nicht explodieren, dass die energieintensive Industrie abgesichert wird? Wir wollen darüber reden. Und es wird davon abhängen, ob die Bundeskanzlerin uns in diesen Punkten entgegenkommt, ob wir am Ende zustimmen können.
Die Grünen befürchten im Vorschlag der Bundesregierung noch Hintertüren, besonders bei der sogenannten Kaltreserve, die ein Atomkraftwerk auf Standby vorsieht.
Bis heute liegt uns keine belastbare Reihenfolge vor, in der die Anlagen zeitlich dann vom Netz gehen werden.
In der Ungenauigkeit der Umsetzung sehen nicht nur die Grünen ein Problem, auch die Industrie ist verunsichert. Ethikkommissionsmitglied Jürgen Hambrecht fürchtet um die Versorgungssicherheit.
Ich glaube, dass es möglich ist, aber nur, und das sage ich, die Hauptkondition, wenn man ein striktes Projektmanagement einführt, das ganz genau überprüft, ob man die Ziele erreicht. Ansonsten ist es denkbar, dass es auch etwas länger dauern kann.
Mehr Tempo beim Ausstieg fordert die Linke und sorgt sich um die Kosten.
Wir sind der Auffassung, dass der Ausstieg aus der Atomenergie nicht aus der Portokasse zu bezahlen ist. Und Frau Merkel muss erklären, wer diesen Ausstieg wie bezahlen soll.
Den meisten Umweltorganisationen ist der Ausstieg zu langsam. Sie glauben, dass es bis 2017 zu schaffen wäre.
Der Kurswechsel in der Atompolitik betrifft also auch die Frage, wohin der Atommüll gebracht werden soll. Bislang wurde nur der Salzstock im niedersächsischen Gorleben daraufhin geprüft, ob er als Endlager geeignet ist. Nach der Empfehlung der Ethikkommission sollen nun auch andere Standorte untersucht werden. Außerdem soll der Müll zugänglich bleiben für den Fall, dass in Zukunft Techniken erfunden werden, ihn weiter zu bearbeiten.
Die Zeichen des Protests hier im Nordosten Niedersachsens sind sie unübersehbar. Denn hier ist Deutschlands hochradioaktiver Atommüll bislang in einer Halle abgelegt, provisorisch, bis ein Endlager gefunden ist. Noch ist der Salzstock-Gorleben unter diesem Gelände der einzige Ort, der dafür erforscht wird. Auch wenn nun bundesweit andere mögliche Standorte geprüft werden sollten, an eine wirklich offene Suche glaubt hier wohl kaum jemand.
Es gibt eine große Vorfestlegung auf Gorleben. Das sind einmal die 1,5 Milliarden Euro, die bereits dort ins Salz verbuddelt worden sind. Und das sind die 102 Castor-Behälter, die auf der anderen Straßenseite über genau eben diesem Salzstock lagern.
Salz galt, anders als Ton und Granit, lange Zeit als bestmögliche Lösung für hochradioaktiven Müll. Denn Salz kapselt den Abfall hermetisch ab. Die Ethikkommission allerdings empfiehlt, der Atommüll soll so gelagert werden, dass man ihn auch in ferner Zukunft wieder herausholen kann, falls es eines Tages das Wissen gibt, die Strahlung technisch zu reduzieren. Ein Widerspruch?
Aus meiner Sicht schließt die Vorgabe der Ethikkommission Gorleben aus, weil im Salz nicht dauerhaft rückholbar gelagert werden kann.
Das Bundesamt für Strahlenschutz bestätigt diese Schlussfolgerung nicht. Wichtig sei erst einmal, fachliche Kriterien für eine offene Endlagersuche zu benennen.
Wir brauchen einen belastbaren Weg der Planungssicherheit gewährleistet über Legislaturperioden und gesellschaftlichen Einzelinteressen hinaus.
Fazit: In der Geschichte Gorlebens ist zwar ein neues Kapitel angebrochen, das Aus für die Endlagerpläne hier ist das aber noch nicht.
Zum Atomausstiegskonzept der Koalition jetzt eine Einschätzung unseres Korrespondenten Reinhard Becker.
Es ist heute Abend völlig offen, ob es den breiten politischen Konsens für den Atomausstieg und die Energiewende der schwarz-gelben Bundesregierung geben wird. Die SPD sieht die Entwicklung mit Genugtuung, hat aber noch Fragen. Die Grünen sind skeptisch, wollen die Pläne aber prüfen. Und der Linken geht es nicht schnell genug. Unabhängig davon zeigt sich die Kanzlerin entschlossen, den Weg zu einem Komplettausstieg bis 2022 zu gehen. Sie will schon am Freitag mit den Ministerpräsidenten reden und um Zustimmung der Länder werben. Wie teuer Atomausstieg und Energiewende werden, kann noch niemand sagen. Zum Nulltarif, das gibt die Bundesregierung aber zu, wird es nicht gehen. Sie spricht von moderaten Strompreiserhöhungen. Damit zurück nach Hamburg.
Wie der Ausstieg aus der Atomenergie funktionieren soll, dazu Fragen von Thomas Baumann und Reinhard Becker an Bundesumweltminister Röttgen in der Sondersendung Farbe bekennen, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Weitere Informationen auch im Internet unter tagesschau.de. Die Bundesregierung rechnet damit, dass sich der Durchfallerreger EHEC noch weiter ausbreitet. Verbraucherministerin Aigner sprach nach einem Spitzentreffen mit Vertretern von Bund, Ländern und Behörden von einer ernsten Situation. Zum ersten Mal meldet Nordrhein-Westfalen den Tod zweier EHEC-Patienten. Einen Hoffnungsschimmer gibt es in Hamburg, das besonders betroffen ist. Hier ging die Zahl der Neuinfektionen zurück. Es gibt aber noch keine Entwarnung.
Kämpfen gegen den Erreger. Bei drei Schülern wurde das gefährliche Bakterium entdeckt. Die Klasse in Hamburg wurde nach Hause geschickt. Keine leichte Aufgabe für Politiker und Wissenschaftler, schlechte Nachrichten zu verkünden. Der EHEC-Höhepunkt ist noch nicht überschritten.
Ergebnis ist, dass leider weiter mit einer steigenden Fallzahl zu rechnen ist. Es gibt immer noch Anzeichen, dass die Infektionsquelle aktiv ist. Das heißt für die Bürgerinnen und Bürger, dass weiterhin größte Vorsicht geboten ist.
In den Laboren wird weiter nach der Quelle gesucht. Mittlerweile sind mindestens 1200 Menschen betroffen.
Die Verläufe der Erkrankungen in Norddeutschland waren zum Teil so schwer, dass Dialyse oder Plasmapherese, also eine Art Blutwäsche, erforderlich war. Hier kamen manche Krankenhäuser an die Grenzen ihrer Kapazitäten.
Tausende Gurken werden in Spanien vernichtet. Der Erreger hat Europa erreicht.
Wir stehen gemeinsam vor einer großen Herausforderung. Hunderte bis tausende Mosaiksteine aus Deutschland und dem Ausland zusammenzutragen zu einem Gesamtbild.
Währenddessen gibt es erste Kritik am Krisenmanagement. Die Wissenschaftler des Robert-Koch-Instituts hätten zu lange gebraucht, um den gefährlichen Erreger zuzuordnen, kritisieren Experten. Und Importe von ausländischem Gemüse hätten schneller gestoppt werden müssen. Die Opposition sieht die Schuld bei der Regierung. Die Maßnahmen seien nicht koordiniert.
Die Kritik an den Plänen der SPD-Spitze für eine Parteireform reißt nicht ab. Generalsekretärin Nahles verteidigte heute den Vorschlag, künftig auch Nichtmitgliedern ein Mitspracherecht einzuräumen, etwa bei der Aufstellung eines Kanzlerkandidaten. Die SPD-Führung will damit mehr Menschen für die Partei gewinnen. Die Mitgliederzahl war zuletzt auf unter 500.000 gesunken, so wenig wie seit rund 100 Jahren nicht mehr.
Ein starrer Apparat, aber
Der SPD-Vorsitzende hat einen ehrgeizigen Plan. Die Partei soll attraktiver, moderner und vor allem offener werden. Die Parteispitze will so den dramatischen Mitgliederschwund stoppen. Sie weiß, dass,
wenn wir den Anspruch der Volkspartei in Zukunft aufrechterhalten wollen, auch die junge Generation mit modernen Ansprachemöglichkeiten gewinnen müssen.
Das sind die Kernpunkte. Die SPD will die Mitglieder bei Wahlen und Sachfragen stärker beteiligen. Mandatsträger, sogar der Vorsitzende und der Kanzlerkandidat könnten künftig per Urwahl gewählt werden. Mehr noch, auch Nichtmitglieder sollen stimmberechtigt sein. Dagegen hat sich allerdings erheblicher Widerstand formiert.
Solche Vorschläge können im Einzelfall sinnvoll sein. Sie würden aber, wenn man sie generell vorschreibt, ausdrücklich zur Entwertung der Mitgliedschaft in der SPD führen.
Man will hier weg von der Programmpartei, von der Mitgliederpartei hin zum Kanzlerwahlverein.
Unseren Kanzlerkandidaten wollen wir nicht bestimmen lassen von den Medien oder von anderen, die es vielleicht nicht nur gut mit der SPD meinen.
Die Aussprache darüber wurde heute allerdings vertagt.
Sigmar Gabriel hat mit seinem Vorstoß einen gewaltigen innerparteilichen Proteststurm entfacht, nicht zum ersten Mal. Bei dieser Debatte geht es daher nicht nur um die Parteireform, sondern auch um die Reputation dieses Vorsitzenden.
Bei dem Anschlag auf ein deutsch-afghanisches Sicherheitstreffen in Talokan hat es sich offenbar doch nicht um ein Selbstmordattentat gehandelt. Nach neuen Erkenntnissen der internationalen Schutztruppe ISAF wurde der Sprengsatz ferngezündet. Bei der Explosion waren 7 Menschen getötet worden, unter ihnen 2 deutsche Bundeswehrsoldaten. Erstmals war auch ein ISAF-General verletzt worden.
Trauerstimmung bei der Bundeswehr in Afghanistan. Es ist die 2. Zeremonie in einem deutschen Feldlager binnen weniger Tage. Unter Trommelwirbel wurde auch schon am Morgen der Soldaten gedacht, die bei dem Anschlag am Samstag ums Leben kamen. So ist es Brauch. Ein letzter Gruß und ein Ehrenspalier für die Gefallenen bis zum Flugfeld. Dort wurden die Särge in eine Transall eingeladen und nach Deutschland übergeführt. In Neu-Delhi äußerte sich der Außenminister zu den seit Tagen anhaltenden Angriffen in Afghanistan.
Es macht mir aber auch sehr große Sorge, weil es zeigt, dass wir noch sehr viel Arbeit vor uns haben, um den Prozess der Übergabe der Verantwortung auch verantwortlich zu gestalten. Aber daran halte ich fest. Das halte ich unverändert für erforderlich. Wir sind jetzt bald 10 Jahre in Afghanistan mit Kampftruppen. Es sollen keine weiteren 10 Jahre werden.
Auch heute Anschläge gegen die internationalen Truppen, dieses Mal im Westen des Landes gegen ein Lager der Italiener. Zuerst zündete ein Attentäter seinen Sprengsatz vor dem Haupttor des Lagers, wenig später detonierte eine zweite Bombe. Es gab mehrere Explosionen und schon jetzt haben wir mehr als 30 Verwundete und 4 Tote zu beklagen, aber es können noch mehr werden. Auch diese heutigen Anschläge, so glauben NATO-Truppen und afghanische Behörden, waren Teil der Frühjahrsoffensive der Taliban.
Verzögert sich. Sein Anwalt hat Einspruch gegen die Überstellung an das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag eingelegt. Mladic sei schwer krank und würde den Prozess nicht überstehen. Ein 5-köpfiges Ärzteteam bescheinigte dem 69-Jährigen dagegen, verhandlungsfähig zu sein. Der Ex-Kommandeur der bosnisch-serbischen Armee war vergangene Woche nach fast 16 Jahren Flucht festgenommen worden. Die Partei von Italiens Regierungschef Berlusconi hat bei den Kommunalwahlen eine herbe Niederlage erlitten. In mehreren Städten unterlagen Kandidaten seiner Mitte-Rechts-Koalition, so auch in Mailand, bislang eine Hochburg der Berlusconi-Anhänger. Zahlreiche Berlusconi-Gegner feierten auf den Straßen. Die Wahlen gelten als wichtiger Stimmungstest für den Ministerpräsidenten. Der 74-Jährige war zuletzt mit Sexaffären und Korruptionsprozessen in den Schlagzeilen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 31. Mai.
Wolken des Tiefs über der Nordsee erreichen morgen den Westen Deutschlands. Die feucht-warme Luft wird nach Osten abgedrängt, kühle Luft strömt nach. Der Wechsel der Luftmassen wird von teilweise unwetterartigen Schauern und Gewittern begleitet. In der Nacht ist es zunächst weitgehend klar, ganz im Süden Gewitterschauer, später mitunter kräftige Gewitter im Westen. Am Tag scheint im Osten noch länger die Sonne, sonst ziehen Regenfälle und Gewitter von Westen nach Osten. Vor allem im Osten fallen die Gewitter unwetterartig aus. In der Osthälfte zunächst schwacher Wind, bei Schauern und Gewittern sind schwere Sturmböen möglich. Heute Nacht 17 Grad in Teilen Brandenburgs, 8 Grad an den Alpen. Am Tag 15 Grad im Westen bis 32 Grad im Osten. Am Mittwoch regnet es im Osten und Süden gebietsweise weiter, im Nordwesten ist es freundlich. Am Donnerstag nur lockere Wolken, südlich der Donau einzelne Schauer. Am Freitag Sonne und Wolken, nur ganz im Süden ein leichtes Schauer- und Gewitterrisiko. Dabei wird es wieder wärmer.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.30 Uhr. Darin Streitfall Atomausstieg. Tom Buro im Gespräch mit dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Jürgen Trittin. Und EHEC-Infektionen, der schwierige Kampf gegen den Erreger.